Der Bibeltext für die Predigt heute steht in Hesekiel, in dem Buch Hesekiel im Alten Testament, und ich lese aus dem Kapitel 37 die Verse 1 bis 14. Die Überschrift: Israel, das Totenfeld, wird durch Gottes Odem lebendig. Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf. Und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem. Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht der Herr: Odem, komm herzu von den vier Winden und blas diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israel. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Ja, auf den ersten Blick ist das schon ein ganz schön schräger Text, oder? Der Prophet Hesekiel bekommt die Vision von einem Totenfeld. Noch schlimmer als die Wüste, die wir eben gesehen haben. Diese Vision von einem Totenfeld bekommt er von Gott geschenkt. Was hat das bitte mit uns zu tun? Ich hoffe, wir kommen dem heute ein bisschen auf die Spur. Manchmal sagen wir flapsig: In meinem nächsten Leben, da würde ich das anders machen. Also zum Beispiel: In meinem nächsten Leben, da würde ich Pastor werden, dann muss ich nur sonntags arbeiten. Ja, oder Lehrer, dann habe ich so schön viel Ferien. Obwohl, also ich persönlich würde ja empfehlen, Wettermoderator beim Fernsehen zu werden. Da muss man jeden Abend nur 3 Minuten nach den Nachrichten arbeiten. Ja, im nächsten Leben würde ich das auch besser machen. Manchmal sagen wir das vielleicht flapsig so daher, aber dahinter steckt die Haltung: Ja, mein Leben jetzt ist eben so, wie es ist. Da lässt sich nichts mehr dran ändern. Ja, man ist müde geworden, noch etwas von sich selbst, von dem eigenen Leben und von unserer Welt zu erwarten und zu erhoffen. Kennt ihr das? Nicht selten verbunden mit so einem Gefühl von Leere in uns. Wie so ein großes Feld voller lauter toter Hoffnungen und Sehnsüchte. Vielleicht wie so eine Wüste, die wir eben gesehen haben. Bei Hesekiel war das Totenfeld nicht nur eine innere Vorstellung. Also in dem Moment, wo er diese Vision hat, da schon. Aber er hatte tatsächlich erleben müssen, wie sein eigenes Volk zugrunde ging. Hesekiel hat ab 594 vor Christus als Prophet gewirkt und er musste miterleben, wie Israel von den Babyloniern unterworfen wurde. Wahrscheinlich starben viele seiner Landsleute im Krieg und in den Schlachten gegen die übermächtigen Babylonier. Über Jahre belagerten sie nämlich die jüdischen Städte und zurück blieb ein Schlachtfeld voller Toten. Und all diejenigen, die nicht im Krieg gestorben waren, waren lebendig tot, weil sie nach Babylon deportiert worden waren. Dort waren sie wie lebendig begraben, weil sie von der Lebensader, dem verheißenen Land, ihrer geliebten Heimat, dem Tempel, der Nähe Gottes abgeschnitten waren. Die Toten auf dem Schlachtfeld waren das sinnbildliche Zeichen dafür, wie es dem ganzen Volk Israel ging. Denn die Welt der Israeliten war aus den Fugen geraten. Dass eine solche Katastrophe über sie als auserwähltes Volk hereingebrochen war, das stürzte sie in eine tiefe Vertrauens- und Glaubenskrise gegenüber ihrem Gott. Für viele von ihnen war das Leben futsch. So wie es auch im Bibeltext heißt. Und jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt. Unsere Hoffnung ist verloren. Und es ist aus mit uns. Alles war sinnlos, hoffnungslos. Sie trauerten um die gute alte Zeit in ihrem gelobten Land, aber jetzt erwarteten sie nichts mehr von der Zukunft. Sie lebten zwar noch in Babylon, aber in Wirklichkeit waren sie wie die Toten auf dem Schlachtfeld. Wahrscheinlich gehörte Hesekiel zu denen, die bei der ersten Deportation nach Babylon verschleppt worden waren. Und ich stelle mir vor, wie Hesekiel dort in der Fremde sitzt, traumatisiert von den Kriegsereignissen. Immer wieder ziehen die Ereignisse an seinem geistigen Auge vorüber. Vielleicht hat er selber mitgekämpft. Auf jeden Fall hat er die Belagerungen mitbekommen. Und immer wieder sieht er diese grausamen Bilder von seinen toten Kämpfern, hört die Schreie von seinen sterbenden Landsleuten. Und immer wieder spielt er in Gedanken durch, was wäre wenn, ja was wäre wenn wir das oder jenes noch gemacht hätten. Aber am Ende von jedem dieser schweißtreibenden Tagträume steht immer die schmerzhafte Erkenntnis, dass Israel besiegt ist, dass für Israel alles aus und vorbei ist. Am Ende sind da immer nur die Bilder von den Toten, von dem Schlachtfeld, das sich in ein Totenfeld verwandelt hat. Und jeder einzelne Tote steht dafür, dass es keine Zukunft mehr gibt. Keine Zukunft für Hesekiel und keine Zukunft für Israel. Ein Sumpf der absoluten Hoffnungslosigkeit, in den Hesekiel mit jedem Tag in der Fremde tiefer hineingerät. Dieses Ausmaß an Hoffnungslosigkeit, was Hesekiel und das ganze Volk Israel erlebt, das ist für uns heute hier in Deutschland wahrscheinlich nicht so leicht nachzuvollziehen. Aber zum Beispiel für einen Soldaten in der Ukraine ist das jeden Tag bittere Realität. Ich stelle mir vor, wie gerade jetzt, heute Morgen, ein Soldat in der Ukraine ähnliche Hoffnungslosigkeit wie Hesekiel empfindet, wenn er auf die Felder von toten Soldaten schaut, die der Krieg dort inzwischen gefordert hat. Circa 31.000 ukrainische Soldaten sind seit Kriegsbeginn gefallen. Außerdem 10.900 ukrainische Zivilisten, davon 600 Kinder. Die Zahlen lassen sich natürlich nicht ganz genau überprüfen. Auf russischer Seite ist das noch schwieriger, aber Journalisten der BBC haben das mal versucht zu zählen und gehen von mehr als 50.000 gefallenen russischen Soldaten aus. Es ist nicht schwer vorzustellen, wie all diejenigen, die das in diesem oder in anderen Kriegen auf dieser Welt miterleben, jeden Morgen beim Anblick der toten Felder in tiefe Hoffnungslosigkeit gestürzt werden. Und diese Hoffnungslosigkeit, die erreicht ja auch uns. Durch Bilder und Berichte in den Nachrichten fühlen wir uns selber so, als wenn wir jeden Abend um 20 Uhr an den toten Feldern dieser Welt stehen. Unsere Nachrichten sind ein Sumpf der absoluten Hoffnungslosigkeit, in den wir jeden Tag mehr hineingezogen werden. Ja, wenn ich zum Beispiel Nachrichten aus Israel und Gaza sehe, mit den kaputten Häusern, mit dem Hass auf beiden Seiten, dann fühle ich mich von den toten Feldern von Hesekiel und seiner Hoffnungslosigkeit nicht mehr weit weg. Die Welt scheint auch für uns aus den Fugen geraten. Und das liegt nicht nur an den Berichten aus den Kriegsgebieten dieser Welt. Fabian hat erzählt, es gibt vielfältige Krisen und vielleicht auch in unserem persönlichen Leben. Und alle auf ihre Weise stellen immer wieder Forderungen an unser Leben. Mach dies, mach jenes. Komm damit zurecht. Veränder dich dort. Und all diese Forderungen durch diese Forderungen fühlen wir uns überfordert. Und nicht zuletzt, auch die Christenheit macht da keine gute Figur gerade. Sinkende Mitgliederzahlen, sinkende Finanzkraft, rückläufige Zahlen an den theologischen Fakultäten, formalistische Strukturen, die uns lähmen. Und auf einmal spüren wir, wie der hoffnungslose Blick von Hesekiel auf das Totenfeld seiner Zeit auch unseren Blick auf diese Welt sehr nahe kommt. Weil wir uns fragen, wo ist da eigentlich noch Zukunft und Hoffnung? Wo soll das noch hinführen? Was können wir angesichts der vielen Krisen überhaupt noch ausrichten? Wie oft reagieren wir deswegen inzwischen nur noch mit Pessimismus oder Zynismus, aber nicht mit Hoffnung? Pessimismus im Blick auf das Leben macht sich ja gerade auch unter jungen Menschen breit, weil die Welt aus den Fugen gerät und es ist und so schwer ist, als junger Mensch da seinen Platz zu finden. Ja, auch unsere christliche Welt, die ja oft wie so eine Blase, so ein bisschen geschützt von allem zu sein scheint, gerät auch ins Wanken. Das merken wir. Vielleicht schlagen wir sogar besonders hart am Boden der Realität auf, weil wir das Beste hoffen und glauben wollen. Wir sind ja auch immer ein bisschen idealistisch. Aber die schreckliche Wirklichkeit dieser Welt holt auch uns ein. Und wenn wir ehrlich sind, haben auch wir mehr Fragen als Antworten, oder? Wer von uns hat mehr Antworten als Fragen in dieser Zeit? Ich nicht. Wie geht es bei Hesekiel weiter? Als er eines Tages wieder von einem seiner Tagträume erfasst wird, ist da etwas anders. Auf einmal ist da nicht mehr nur die bedrückende Stille der Toten auf dem Totenfeld, sondern Gott geht mit ihm auf dieses Totenfeld, steht mit ihm auf dem Totenfeld und spricht zu ihm. Gott lässt Hesekiel die Toten in seinem Namen zum Leben erwecken. Gott sagt zu ihm, Weissage über die toten Gebeine, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Und tatsächlich, Hesekiel kann das sehen vor seinem geistigen Auge. Es passiert, plötzlich regen sich die Gebeine, rücken zusammen und Hesekiel sieht, wie Sehnen und Fleisch darauf wachsen. Auch das klingt im ersten Moment so abgedreht, aber was passiert hier? Die toten Gebeine, die wir hier wieder lebendig werden, sind das Volk Israel, wird am Ende des Textes gesagt. Also Gott zeigt hier Hesekiel ganz bildlich vor seinem geistigen Auge, das Volk Israel, was du für tot hältst und was gescheitert ist, werde ich durch die Kraft meines Geistes, meines Odems wieder lebendig machen. Mitten in die Hoffnungslosigkeit sagt das Gott hinein. Während Hesekiel noch in der Gefangenschaft in Babylon festsitzt, da hinein macht Gott ihm klar, das Leben geht weiter, auch für euch. Aufwachen, Hesekiel, es gibt Hoffnung. Während du noch Flashbacks hast jeden Tag und die Toten vom Schlachtfeld leibhaft vor Augen hast, als ob es gestern gewäre, denke ich Gott schon nach vorne, hab schon wieder die Zukunft im Blick, die ich euch als ganzem Volk schenken will. Jetzt sagt ihr noch, es ist aus mit uns. Aber ich will eure Gräber auftun und will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will euch wieder in euer Land setzen. Gott schenkt Hesekiel und durch Hesekiel dem ganzen Volk also einen neuen Blick für die Situation, die für alle gerade so aussichtslos ist. Er macht ihnen klar, ihr fühlt euch hier in Babylon wie tot. Wie lebendig begraben. Aber das, was ihr für tot haltet, werde ich durch meinen Geist lebendig machen. Denn ich bin Gott und ich habe die Macht, euch aus der Sackgasse herauszuführen. Da, wo ihr jetzt noch der Vergangenheit nachtrauert, werde ich euch wieder mit Mut ins Leben zurückstellen. Eine Zukunft geben. Ich gebe euch durch meinen Geist die Kraft dazu. Ich werde meinem Volk durch meinen Geist, durch meinem Odem wieder Leben einhauchen. Was muss das im wahrsten Sinne des Wortes für eine unglaubliche Hoffnungsbotschaft für die Israeliten gewesen sein? Weil in dem Moment nichts, aber auch gar nichts danach aussah, dass es für das Volk Israel noch irgendeine Zukunft geben könnte. Hier stoßen wir auf das, was der Bibeltext heute an Pfingsten uns zu sagen hat. Nämlich, dass bei allem, was uns in unserer Welt hoffnungslos vorkommt und was uns hoffnungslos macht und vielleicht auch in unserem eigenen persönlichen Leben resignieren lässt, dass darüber noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Denn Gottes Geist kann neues Leben, neue Lebendigkeit geben, da wo wir nur noch schwarz sehen und um die Vergangenheit trauern, anstatt nach vorne zu schauen. Da kann Gottes Geist auch uns und unsere Hoffnung lebendig machen. Kann uns neuen Kraft und neuen Mut geben. Den Jüngeren von uns genauso wie den Älteren. Weil sein Geist neues Leben schafft, Veränderung bewirken kann. Auch wenn wir manchmal denken, es macht doch keinen Sinn und wir aufgegeben haben. Gott hat noch nicht aufgegeben. Das wird in dem Bibeltext klar. Er ist trotz all der Situationen, die für uns hoffnungslos und aussichtslos aussehen, dabei, etwas Neues zu schaffen. Wir sehen es vielleicht noch nicht, aber er ist schon dabei. Und er hat die Kraft, denn er hat die Kraft, mit seinem Geist Herzen zu bewegen. Wir lesen das an anderer Stelle im Alten Testament, dass Gott die Kraft hat, durch seinen Geist Menschenherzen, die so hart zu scheinen wie Stein, durch seinen Geist wieder zu weichen, durchbluteten Herzen machen kann, die wieder fühlen können, die mitfühlen können mit anderen, die vergeben können, die wieder Schritte aufeinander zumachen können. All das bewirkt Gottes Geist und so gibt es Hoffnung. Er kann lebendig machen, was in unseren Augen schon tot geglaubt ist. Und was wirklich Mut macht, ist, es ist nicht nur so eine wilde Vision von Hesekiel geblieben, sondern es ist Wirklichkeit geworden. Ein paar Jahrzehnte später hat das Volk Israel eine neue Zukunft geschenkt bekommen. Und ein paar Jahrhunderte später haben es dann auch die Jünger von Jesus an Pfingsten erlebt, wie Gottes Geist auch sie wieder lebendig gemacht hat. Ohnmächtig und in Todesangst hockten die Jünger am Pfingstmorgen noch ohne Perspektive in Jerusalem zusammen. Auch sie waren am Ende. Auch bei ihnen war nur Wüste angesagt. Sie waren ein Schatten ihrer selbst, lebendig tot wie die verdorrten Gebeine auf Hesekiels Totenfeld. Denn nachdem Jesus zum Vater gegangen war, schien alles vorbei zu sein. Aber dann kommt ein Brausen in Jerusalem auf und der Geist Gottes kommt über sie. Und durch den Geist Gottes erleben auch die Jünger dann an Pfingsten eine Art Wiederbelebung. Auf einmal ist da wieder neue, lebendige Hoffnung in ihnen drin. Die Jünger werden von verängstigten Stubenhockern zu begeisterten Verkündigern, die für Jesus Christus und das Evangelium brennen. Also wo bei Hesekiel im babylonischen Exil und dann später auch bei den Jüngern Jesu nach menschlichem Ermessen alles gescheitert und irreversibel zu Ende gegangen scheinen seid, da fängt Gottes neuer Plan und sein Heilswirken erst so richtig an. Wir können deswegen heute an Pfingsten aus Hesekiels Vision neue Hoffnung, Kraft und Mut auch für uns, für unsere Gemeinde und auch für unsere Gesellschaft schöpfen. Dort, wo die menschlichen Möglichkeiten enden, da steht Gottes Heiliger Geist für uns bereit und wirkt noch heute. So wie es im letzten Vers des Bibeltextes nochmal bekräftigt wird. Ich rede es und tue es auch. Ich rede es und tue es auch, auch dann, wenn ihr mit dem Latein am Ende seid. Das schenkt Gelassenheit, Hoffnung und Zuversicht in allen Turbulenzen unserer Zeit. Das sagt sich natürlich von hier vorne leichter, als dass es geglaubt ist. Schließen möchte ich deswegen mit einem besonderen Satz von Hesekiel, der mir direkt eigentlich als erstes in die Augen gesprungen ist. Als Gott nämlich ganz am Anfang mit ihm bei dem Totenfeld steht und ihn fragt, Hesekiel, was meinst du denn eigentlich, dass diese Gebeine, werden die lebendig werden? Da antwortet Hesekiel ziemlich trocken und zurückhaltend, Herr, mein Gott, du weißt es. Anders formuliert, also wenn du meinst, Gott. Hesekiel ist also ziemlich reserviert und vorsichtig und ich höre eine gewisse Skepsis aus seiner Antwort heraus. Und das finde ich so sympathisch. Ich stelle mir die Propheten des Alten Testaments nämlich irgendwie immer anders vor, so ein bisschen abgedreht. So, weil die mussten ja auch wirklich immer gegen das ganze Volk dem entgegenreden. Stell mir vor, wie die dann immer vor dem Volk standen und so, hey Leute, hört mir zu. Ich habe euch was zu sagen, Gott hat mit mir geredet. Denke ich immer, Leute, geht es nicht eine Nummer größer noch? Bisschen abgehoben, oder? Aber wie sympathisch ist dem gegenüber diese Zurückhaltung von Hesekiel, der erstmal überhaupt nicht euphorisch ist. Er reagiert nicht überschwänglich, als Gott ihn fragt, ob es in seinen Augen noch Hoffnung geben könnte und vielleicht auch die Wiederbelebung der Toten möglich ist. Sondern sagt erstmal nicht mehr als, also ganz ehrlich, ich sehe hier nur Tote. Wenn du meinst, Gott, du weißt es. Man spürt in der zurückhaltenden Antwort von Hesekiel, er sieht die Realität. Er sieht das Totenfeld. Und deswegen ist er nicht auf einmal mir nichts, dir nichts, voll Hoffnung und versprüht als Prophet die Hoffnung da vor dem Volk. Nein, sondern auch er selbst als Prophet wird am Ende von Gottes Handeln überrascht. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Du denkst, es hört sich ja alles schön an hier. Aber die Situationen in dieser Welt, in meinem Leben, in unserer Gesellschaft sind doch so verfahren. Es ist doch zu schön, als dass ich das gerade glauben kann, dass Gott da noch etwas tut. Dass Gott da heute durch seinen Geist wirklich noch was verändern kann. Ja, und ich kann die Zurückhaltung verstehen, aber dann antworte doch vielleicht wie Hesekiel. Denn seine Antwort ist keine überschwängliche Antwort, aber es ist eine offene Antwort. Herr, wenn du meinst, du weißt es. Und ja, du weißt es auch besser als ich. Und dann lass dich von Gott überraschen, was er tut. Lasst uns Gott und seinem Geist zutrauen, dass er in uns und in anderen auch heute etwas bewirken kann. Neues zum Leben erwecken kann, so wie er es auch an Pfingsten getan hat damals. Die Gemeinde Jesu und das Christentum wäre längst tot, wenn Gottes Geist uns nicht immer wieder lebendig machen würde. Und Gott sei Dank hat Gott seine Gemeinde immer wieder neu erweckt, zu allen Zeiten. Sonst gäbe es seine Gemeinde nicht mehr. Lasst uns vertrauen, dass sein Geist uns auch heute lebendig macht. Auch heute die Kraft hat, neue Liebe und neue Hoffnung in uns hineinzulegen, trotz dieser Welt.